Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, Anpfiff 15:30, Folge 180. Es geht mit großen Schritten gen der 200er Marke. Ja, und was soll ich sagen, das alles wäre wahrscheinlich auch nur, es ist nur möglich, dank der treuen Hilfe und Unterstützung von Fabi und Sören, den ich jetzt auch nach 2 Wochen Pause herzlich willkommen heiße. Grüß euch Jungs, schön euch wieder zu hören zum Start in die Woche.
Hallo zusammen, freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Freue mich. Und so langsam wird es wieder wärmer.
Machst du 3 Kreuze?
Ja, war ja trotzdem ein heißer Januar, zumindest für meinen Verein tatsächlich. Und ja. Jetzt wird es wieder wärmer und ich glaube, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, der Februar wieder ein bisschen ruhiger.
In der Tat, in der Tat. Und bei dir ist auch ein bisschen Ruhe eingekehrt, Sören. Du hast auch wieder Zeit für uns gefunden.
Absolut, also es hat mir was gefehlt in den letzten 2 Wochen, gerade dann eben auch über die Bundesliga zu sprechen, war einiges los, jetzt auch am Wochenende, umso besser, dass wir quasi jetzt wieder zusammengeschaltet sind.
Sehr schön, das geht ja runter wie Öl, Fabi, für uns, ne?
Auf jeden Fall, gibt auch viel zu besprechen.
In der Tat, wobei ich immer noch der Meinung bin, je nachdem wie das Spiel von einem Verein aus dem Ruhrgebiet am Wochenende ausgegangen wäre, hätte Sören sich vielleicht sonst noch eine Woche länger Pause gegönnt. Aber sei es mal drum, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, Jungs, ich würde sagen, wir fangen an mit sehr positiven Nachrichten, was die deutschen Teams im Europapokal angeht. Da haben wir letztendlich unterm Strich in allen Wettbewerben nur eine Mannschaft verloren. Von daher, Sören, kann man, glaube ich, sagen, sind wir gut durch die Vorrunde durchgekommen.
Ja, absolut. Sicherlich der ein oder andere eher wackeliger als der andere. Ich glaube, das Nonplusultra, gerade aus deutscher Sicht waren die Bayern als Tabellenzweiter in der Champions League. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Nur 3 Punkte hinter dem derzeit besten Team sicherlich in Europa, im FC Arsenal. Ja, und dann muss man klar sagen, Leverkusen, Dortmund, die müssen natürlich jetzt erstmal in den Playoffs auch zeigen, dass sie sich verdienen, weiterzukommen in die K.O.-Duelle. Aber unterm Strich glaube ich schon, wobei man auch sagen muss, vielleicht stimmt ihr mir dazu oder auch nicht, aber dass wir noch weit entfernt sind von den Engländern, die ja gefühlt jedes Team, was im Wettbewerb gestartet ist, auch direkt durchgebracht haben.
Mhm. Ja, Fabi, Sören spricht es an. Wir hatten da, glaube ich, letzte Woche auch mal kurz drüber gesprochen. Also die englischen Teams, 1, 2... City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, 5 von 8 Teams. Schon eine Hausnummer, ne?
Ja, jetzt 5 von 8, da rechnest du jetzt auch die Europa League mit rein.
Nee, oder? Nee, ich meinte 5 von 8 möglichen Qualifikationsplätzen belegen sie.
Ach so, ja. Ich meine, klar, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist das, wie sagt man da, Allheil-Argument für alle Bundesligisten, wenn es um den FC Bayern geht. Ist es in Europa nicht anders, dass die Mannschaften mit den meisten Möglichkeiten, zumindest rein finanziell, natürlich auch ein Stück weit sich das widerspiegelt im Moment in Tabellenplatzierungen, die dann dafür sorgen, dass unter den ersten 8 eben 5 Engländer stehen.
Hm. Ja, in der Tat. Und wenn wir uns so die Abschlusstabelle angucken, glaube ich, kann man festhalten, wirklich einer von den ganz Großen hat es da eigentlich keinen erwischt. Klar ist es dann jetzt mal noch geht's für Inter und Real zum Beispiel oder auch PSG dann in die Playoffs. Aber da können wir ja auch nochmal direkt drauf schauen, was da die möglichen Gegner unter anderem sind. Bei den deutschen Teams, Fabi, sind wir uns, glaube ich, sicher, brauchen wir nicht lange drum rumreden. Pflichtaufgaben. Unangenehm, aber Pflichtaufgaben, oder?
Da weiß ich nicht, da lehnst dich jetzt, glaube ich, schon sehr weit aus dem Fenster, um ehrlich zu sein, weil die Pflichtaufgaben, die haben wir auch in der Gruppenphase zuhaufe gehabt, also sowohl in der Champions League als auch in den anderen Wettbewerben, und die wurden zu Haufe oder des Öfteren eben nicht erfüllt. Deswegen würde ich da jetzt nicht einfach so mal den Haken hintersetzen und davon ausgehen, dass alle deutschen Mannschaften, zumindest mal hier Leverkusen, Dortmund, Stuttgart im Übrigen, glaube ich, auch einen eigentlich ehrlicherweise das Geiste losbekommen, zumindest aus Fansicht, dass die da einfach so weiterkommen. Ich traue der ganzen Sache tatsächlich noch nicht. Die Dortmunder haben ja bekommen Atalanta, glaube ich, oder?
Genau. Starten wir im Heimspiel.
Wundert mich jetzt eigentlich, dass ausgerechnet ihr beiden da so einfach den Haken hintersetzt, weil ihr normalerweise immer die Serie A sehr gerne verteidigt. weniger davon halte, um es mal ehrlich zu sein, aber
ja,
wenn man das internationale Gesicht der Dortmunder sieht, dann wird es nicht einfach so im Vorbeigehen, glaube ich, klappen.
Mit Sicherheit nicht, aber an einem durchaus normalen Tag von Borussia Dortmund muss die Hürde auf jeden Fall genommen werden. Ich meine, viele werden Atalanta jetzt wahrscheinlich noch so im Kopf haben von den letzten Jahren, wo auch noch Erfolgscoach Gasperini da am Werke war. Also das ist die letzten Jahre dann, was den Leistungsstand angeht, dann doch schon ein bisschen zurückgegangen. Jetzt den besten Mann verlieren sie wahrscheinlich jetzt auch an Atletico mit Ademola Lookman, der ja schon die deutschen Teams das ein oder andere Mal geärgert hat. Ja, und Leverkusen kriegt quasi ja das Rückspiel gegen Olympiakos, das hatten sie ja das letzte Spiel.
Ja, ne? Darf ich da nochmal einmal was einwenden? Also ja, ich bin ja vollkommen bei dir, muss viermal ein 3-0 sein für die deutschen Vereine, da brauchen wir überhaupt nicht reden, im Vorbeigehen, und das meine ich ernst.
Ja.
Aber die Auftritte haben es gezeigt, ich weiß nicht, was Sören davon hält, ich würde jetzt nicht unbedingt hier viel Geld drauf wetten, dass es so glatt einmal durchgeht, alles. Um es mal so auszudrücken.
Okay, so, und jetzt, auf welche Seite schlägst du dich denn?
50-50. Also, wenn wir die beiden Spiele auseinandernehmen, dann würde ich mich anschließen und sagen, dass gerade das Spiel Dortmund-Atalanta jetzt nicht so ist, dass der BVB einen Freifahrtschein hat. Ganz im Gegenteil. Anders Leverkusen, ich glaube schon, dass sie sich dann jetzt auch durchsetzen werden, ohne Probleme gegen Olympiakos. Aber die Dortmunder müssen feiten. Ich glaube, gerade für Atalanta ist es natürlich auch, ja, ich glaube, die einzige Chance überhaupt dann zumindest noch eine erfolgreiche Saison zu spielen. Tobi hat es ja angesprochen, sind ja auch weit davon entfernt, wie sie unter Gasperini gespielt haben. Von daher, die wollen sicherlich auch. Und für Leverkusen geht es, glaube ich, darum, auswärts ein gutes Spiel hinzulegen, damit du dann auch zu Hause das Ding durchbringst. Aber unterm Strich würde ich sagen.
Ja, sprich weiter.
Ja, unterm Strich würde ich sagen, dass Leverkusen sicherlich das leichtere Los hat als der BVB.
Okay. Ja, und sonst, Fabio, wolltest du ja noch
weiter? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass an sich, glaube ich schon eigentlich, weil ja jetzt wieder so ein bisschen auch gestritten wird über den Modus der neuen Champions League und eben auch diese Playoffs. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, sind bei den Playoffs auch ein, zwei Paarungen mit dabei, wo ich sage, ja, die werde ich mir auch im Februar angucken, ja. Und zwar in aller Seelenruhe. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, okay, diese Playoffs, das ist so eine Zwischenrunde, die keinen interessiert, ganz im Gegenteil, da sind schon ein paar coole Spiele dabei, wo ich sagen würde, da geht's auch wahrscheinlich richtig heiß her.
Unter anderem können wir, glaube ich, ein Spiel mit reinnehmen, Fabi, unsere Freunde in den Farben Rot und Gelb, Galatasaray.
Gegen Juve?
Oder? Gegen Juve, also sehe ich Juve jetzt auf jeden Fall nicht als Favoriten und Galatasaray hat ja vor der Saison groß getönt, wollen im Konzert der vermeintlich Großen für Furore sorgen und ja, bei zwei Spielen, zwei gute Abende, ist auch ein Weiterkommen für Galatasaray auf jeden Fall möglich.
Also ist ja für mich sowieso eigentlich, gut, wir sprechen ja hauptsächlich über Bundesliga, aber wenn ich mir jetzt Juve so die letzten Jahre, den Verlauf angucke und ich glaube, wir haben es ja mal außerhalb unserer Sendung auch schon mal besprochen, wenn man sich die Aufstellung anschaut, mit wem Juve da mittlerweile aufläuft, da sind wenig klangvolle Namen mittlerweile dabei. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, ehrlicherweise, ich würde sogar 52, 48 pro Gala gehen bei dem Spiel, um ganz ehrlich zu sein.
Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber okay, gut. Ja, dann Sören, vielleicht noch ein Duell, was interessant ist jetzt aus Frankreichs Sicht. Monaco hat PSG zu Gast.
Ja, komm.
Aber ist der Tabellenzehnte, ne?
Genau, momentan. Richtig. Ja, aber natürlich, das sind dann so Duelle, wo jeder sagt, okay, da muss Paris sich auch durchsetzen. Ich glaube, aktuell ja auch keine ganz so einfache Phase, die ganzen Unruhen, die es da so gibt, ja, mit der Dembele-Vertragsverlängerung. Enrique hört vielleicht auf oder hört auf. Also von daher, da ist auch einiges noch drin. Ob sie diesmal den Titel verteidigen können, da habe ich im Moment noch meine Zweifel dran.
Also ich sage, wenn ich jetzt noch abschließend dazu was sagen kann, bevor wir hier, können wir stundenlang drüber reden, aber wenn ich auf eine Überraschung tippen müsste, vielleicht mal die Frage an euch beide, welche Überraschung wäre es in den Playoffs?
Also bei mir wäre es definitiv Bodo Glimm gegen Inter. Also in so einem kalten Februartag könnte ich mir schon vorstellen, dass Inter da stolpert. Ich meine, Bode Glimm jetzt die letzten 2-3 Spiele auch ja schon für Furore gesucht, den einen oder anderen Favoriten gestürzt. Vielleicht das Spiel?
Sören?
Ich setze auf Benfica mit José Mourinho gegen Real Madrid. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Real rausfliegt.
Also gut, meine Überraschung tatsächlich, weil ich habe das ein bisschen verfolgt, aber aufgrund der aktuellen Form und allem, was da so dazugehört, ich würde auch Club Brügge gegen Atletico Madrid eine kleine Chance einräumen.
Ja.
Klar, und Karabakh gegen Newcastle ist natürlich auch so ein Klassiker. Aber meine Überraschung, wenn ich tippen müsste, wäre, glaube ich, ich würde auf Brügge tippen, weil die ein gutes Heimspiel machen werden. Und Atletico im Rückspiel jetzt auch nicht bekannt dafür ist, die Tormaschine schlechthin zu sein.
Richtig. Und da geht es dann weiter Mitte Februar erst. Da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen gedulden, was das internationale Geschehen angeht. Ja, der VfB, du hast es schon angesprochen, Fabi, bei Celtic definitiv keine einfache Aufgabe.
Boah, also für mich ist das tatsächlich schon auch ein Muss für den VfB, einfach aufgrund der aktuellen Form und das vor allem auch Celtic. Ich meine, die sind, glaube ich, in der heimischen Liga auch nur Zweiter oder Dritter, glaube ich. Kann das sein? Schottischer Fußball, wer verfolgt den bei uns? Keiner? Nee. Auf jeden Fall sind sie nicht Tabellenführer. Und ich glaube schon, dass du da auch weiterkommen darfst als VfB und den Anspruch haben musst. Und für die Fans denke ich, ein Feiertag bei Celtic auswärts, aber weiterkommen muss der VfB auf jeden Fall.
Ja.
Geht nicht anders.
Da gehe ich auch mit. Genau. Gut, dann können wir ja dann eigentlich zur Bundesliga kommen. Und da, Sören, hat es die, nehmen wir direkt mal vorweg, gestern war es, glaube ich, die 7. Trainerentlassung in dieser Saison gegeben. Die, ja, ja, die war unvermeidbar. War unvermeidbar.
Ja, ich weiß nicht, ob sie unvermeidbar ist, war. Klar, wenn man hier so das Fanlager in Bremen hört, dann wahrscheinlich ja. Ich hätte an Horst Steffen festgehalten, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass es schon gepasst hätte, hätte er einen Kader zur Verfügung gehabt, der zu seinem Stil einfach gepasst hätte. Und da muss man, glaube ich, auch Clemens Fritz so ein bisschen in die Verantwortung nehmen, dass er im Sommer es verpasst hat, einfach auch eine Mannschaft hinzustellen, die ja erstmal das Bundesliga-Niveau hat, aber dann eben auch zum Trainer passt. Und dementsprechend musste Horst Steffen dann immer auch mit seiner Fünferkette spielen, die er eigentlich nicht von Elversberg halt hätte mitbringen müssen. Er hatte die Viererkette gespielt, offensives Spielsystem, und das hat, muss man sagen, mit dem Kader einfach nicht zusammengepasst. Und da muss man ja auch sagen, glaube ich, es hat im Sommer schon angefangen, den ein oder anderen Transferflop dir dazugeholt mit Victor Boniface, der langfristig ausgefallen ist, und dann hast du eben keinen Neuner da vorne. Das hat auch nicht gepasst. Also ich glaube, dass Horst Steffen einfach am falschen Ort zur falschen Zeit war und dementsprechend jetzt gehen musste, wenn man das Spiel dann nimmt gegen Gladbach, so die letzte halbe Stunde, wo sie im Prinzip auf ein Tor gespielt haben, hat man eigentlich schon gesehen, was diese Mannschaft kann unter dem Trainer. Aber im Endeffekt, glaube ich, musste Clemens Fritz dann auch den Druck, der von allen Seiten jetzt kam, nachgeben und den Trainer entlassen.
Ja, wenn man sich... Nein. Jetzt habe ich lang genug gewartet, jetzt muss ich dazwischen gehen. Ich finde das ein absolutes Unding, um ganz ehrlich zu sein. Das so auch... Da muss ich wirklich vehement widersprechen, weil finde ich, dass hier Horst Steffen ein Bauernopfer ist und letztendlich der Leidtragende in der Situation ist, die er am allerwenigsten zu verschulden hat, meines Erachtens. War, glaube ich, in den einen oder anderen oder in fast alle Transfers, Sommertransfers, nicht wirklich mit eingebunden. Dazu kam noch recht viel Verletzungspech auch bei Bremen mit dazu. Und wer sich trotz der Verantwortung, die er eigentlich in dem Verein trägt, wirklich sehr schlecht verkauft hat, vor allem auch gestern, jeder, der vielleicht aufmerksam auch den Doppelpass geguckt hat, ist Clemens Fritz. Und ich glaube, dazu gibt es noch den einen oder anderen auch im Management bei Werder Bremen, die meines Erachtens hätten viel früher den Hut nehmen müssen als Horst Steffen. Weil, und das kann ich auch ganz einfach beantworten, A, wird Werder Bremen qualitativ keinen besseren Trainer aktuell auf dem Markt finden. Bin ich 100% von überzeugt. B, wenn man immer davon spricht, von neue Impulse setzen etc. Pipapo, die hätte man setzen können, indem man im Wintertransferfenster aktiv wird. Vielleicht dann auch mal, auch wenn es als Außenstehender immer leicht gesagt ist, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen. Meines Erachtens hat Bremen nichts gemacht, was die Mannschaft qualitativ besser macht. Im Gegenteil, man hat in den letzten ein, zwei Jahren Transfers getätigt, die einfach nicht funktioniert haben. Klar, da gehört auch immer ein bisschen Pech mit dabei, mit Boniface oder eben aber auch mit Naby Keita. Dann dazu diesen maßlos überteuerten Sommertransfer von
Angula.
Der überhaupt gar nicht in dieses Transfersystem der Bremer eigentlich passt. Und da muss ich wirklich sagen, bevor man Horst Steffen den Brief in die Hand drückt, hätte man eher noch Clemens Fritz und dem einen oder anderen Verantwortlichen sagen können, das war's, danke. So viel oder mein Take zu dem Thema. Und ich bin gespannt, wen sie jetzt holen. Und wenn wirklich, und das kann ich auch noch sagen, dann fahre ich auch wieder runter, Bruno Labbadia jetzt nach Bremen kommt.
Nein.
Dann, ja.
Ich glaube, Sören, du bist da ja auch ein bisschen vermeintlich näher dran. Also ich habe es vorhin noch ganz kurz aufgeschnappt. Die Deichstube hat da ja wohl schon Trainerkandidaten, der wohl ziemlich...
Ja. Hau raus, wer?
Sören? Ja, Bo Henriksen oder auch Bo Svensson. Ne? Sind ja beides Kandidaten. Ja,
Svensson kristallisiert sich da wohl zum Favoriten hervor. Daniel Thune war noch mit im Gespräch unter anderem. Ja gut, aber Fabi hat es ja auch schon angesprochen. Ohne wirkliche gravierende Verstärkungen wird es da für die Bremer vielleicht auch wirklich auch bis zum Ende ziemlich eng werden, was den Abstiegskampf auch angeht. Ne? Das Verletzungspech, ich habe da auch gesagt, Mitchell Weiser, der auch so eine Identifikationsfigur die letzten Jahre da war,
ja, aber in Bremen. Tobi, jetzt muss ich dir auch nochmal unterbrechen. Ich bin ja kein Werder-Fan, aber da muss man ja auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, jetzt sprechen wir hier von Mitchell Weiser als, wie hast du ihn gerade genannt? Ich gebe dir ja vom Prinzip her recht in dieser Mannschaft, aber das drückt doch auch sehr viel über die Qualität der Mannschaft aus.
Ja, meinst du nicht auch? Klar, braucht man nicht überreden, aber da siehst du mal, was es ausmacht, wenn du jahrelang erstmal nicht international vertreten bist, dann aus der zweiten Liga kommst und wenn man sich dann im Vergleich jetzt mal die letzten 3-4 Transfers der Mainzer anguckt, die alle sofort gepasst haben, da ist wahrscheinlich sogar finanziell noch mehr Spielraum als in Bremen momentan. Ne?
Ja, und das ist der Punkt, wo ich gerade eben sage, musst du im Sommer dann 10 Millionen plus ausgeben für einen Spieler. Das erschließt sich mir ja gar nicht, was da der Sinn dahinter war. Gut, man ging irgendwann davon aus, ein Riesentalent, er entwickelt sich bei Werder Bremen und wird dann teuer verkauft. Aber was ist denn das für eine Strategie? Dann gehe ich doch eher hin und sage, das Geld, was ich zur Verfügung habe, setze ich so ein, dass ich mich qualitativ auf 2-3 Positionen so verstärke, dass ich weiß, ich habe mit dem Abstieg im Zweifel, wenn alles normal läuft, nichts zu tun. Und jetzt bist du genau da, wo du bist und jetzt bricht Panik aus. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Kann man definitiv so. Und ich glaube auch, aus meiner Sicht noch, ist auch der Trainer ein bisschen jetzt auch Opfer des Spielplans geworden. Wir hatten es in der Hinrunde, die ersten 4-5 Spiele, da haben die Bremer ja schon alle dicken Brocken, wo sie sich auch noch vermeintlich noch gut verkauft haben, sogar in Leverkusen gewonnen gehabt. Und das waren halt auch wieder diese 4 Schwergewichte vermeintlich, wo sie halt nicht gepunktet haben. Was den Bremern so ein bisschen auf die Füße fällt, sind die ganzen Unentschieden gegen vermeintliche Gegner auf Augenhöhe. Ich habe es immer rausgeschrieben, Köln, Mainz, Heidenheim und Pauli, hast du alle nur Unentschieden gespielt. Ziehst du davon ein, lass es mal 2 Spiele sein, hast du 4 Punkte mehr. Dann redet da keiner drüber, ne? Über die Trainerentlassung.
Ja, ich glaube, jetzt an dem Wochenende war einfach das Problem und was sicherlich auch die Entscheidung jetzt nochmal für die Verantwortlichen dann leichter gemacht hat, dass Mainz halt in Leipzig gewinnt. So hätte Leipzig gewonnen gegen Mainz und dann hätte es einen Punkt in dem Sinne noch dazu gewonnen, weil ja auch St. Pauli verloren hat. So, aber so ist es jetzt plötzlich nur noch ein Punkt, weil die Mainzer eben kommen. Und dann, ja, und das merkt man ja, dann bricht da die Panik aus und dann machst du diesen Mechanismus, du hoffst, dass es dann mit dem neuen Trainer besser wird. Aber klar, ich glaube, Horst Steffen hätte sicherlich ein paar Punkte, hätten ihn da auch gerettet. Und du hast das richtig angesprochen. So weit waren sie auch nicht weg. Sie hätten ja teilweise wirklich auch den einen oder anderen Sieg noch einfahren können. Ja, aber dann bist du eben in diesem Strudel drin und dann kommt die Konkurrenz gut aus der Winterpause zurück mit einem Trainerwechsel mit Urs Fischer. Ja, und dann ist es das Übliche.
Ja, und dann hast du das Problem, Fabio, du hast gerade angesprochen, von wegen Impulse setzen. Dann nehmen wir an, der Trainer kommt jetzt, jetzt hast du ein Auswärtsspiel in Freiburg, dann kommen die Bayern nach Hause. Ja, danach kann der Impuls auch schon wieder weg sein und dann kommen die beiden wichtigen Spiele gegen Pauli und Heidenheim. Da muss dann mindestens, ich sag mal, 4 Punkte auf jeden Fall bei rumkommen.
Ne? Ja, das ist dann, besten Falle ja.
Schwierig, schwierig. Aber dann lass uns das Gladbach-Spiel doch direkt ganz kurz machen. Fabi, dann haben wir das auch direkt hinter uns. Also ein Punkt für ein Dreier für Gladbach wäre auch unverdient gewesen. Wieder eigentlich ein schlechtes Auswärtsspiel gemacht.
Ja, du sagst es wieder. Also ich ehrlicherweise so vom Leistungsvergleich her würde ich die Gladbacher kein Deut besser im Moment einschätzen. Wir haben nur irgendwann zu einem früheren Zeitpunkt ein paar Punkte mehr geholt. Und das ist letztendlich gerade der ausschlaggebende Punkt, warum die Bremer leider in Anführungszeichen so schlecht dastehen, meines Erachtens.
Ja, ja. Ja, so die Gladbacher, jetzt der Januar, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ja, und die Unentschieden gegen Bremen und den HSV, alles nichts Berauschendes. Und man redet sich immer noch viel schön, ne?
Ja, absolut. Ja, und wenn man auf den Spielplan guckt, jetzt Heimspiel gegen Leverkusen, dann nach Frankfurt, also es wird nicht einfacher und es droht schon so ein bisschen, dass sie dann auch wieder abrutschen. Ich meine 21 Punkte und Platz 16 hat 18, also man, das ist vielleicht so ein bisschen trügerisch, dass man sich da jetzt zufrieden mitgibt mit so einem Mittelfeldplatz, weil es ist alles eng beisammen. Das hat ja jetzt auch nochmal sicherlich auf dem Transfermarkt auch eine Rolle gespielt, dass sie sich nochmal verstärkt haben. Auf der linken Seite. Ja, aber ich glaube schon, dass auch die Gladbacher jetzt in den nächsten Wochen noch aufpassen müssen und den einen oder anderen Punkt holen.
Ja. Eine Sache noch, wie das Tor zustande gekommen ist, 94. Minute her, nach einer Ecke. Die Szene, Fabi, Sören, habt ihr die vor Augen? Keke Top, wo er ich weiß gar nicht, welcher Bremer Verteidiger es da war, den er quasi von hinten in den Kalb den Oberschenkel wegtritt und von da aus dann der Ball Richtung Eckfahne geht. Dadurch entsteht ja das vermeintliche Unentschieden, das 1-1. Dass sich da auch keiner ein, ist ja nicht die einzige Fehlentscheidung an diesem Wochenende. Da kann es dann hinterher auch um Existenzen gehen bei solchen Szenen, ne? Da kann dann auch jeder Punkt entscheidend sein. Also, war ich auch nicht sehr von, fand ich auch nicht dolle.
Oh ja, über Elfmeterentscheidungen können wir uns gleich auch noch unterhalten.
Gut, kommen wir mal zu der Mannschaft, die, ja, es geht auf Karneval zu und in Köln kehrt immer mehr Ruhe ein, was das angeht. Der FC feiert am Freitagabend einen ganz, ganz wichtigen, glücklichen, am Ende 1-0 Heimerfolg. Am Ende fragt da keiner mehr nach, wie der zustande gekommen ist.
Ja, ist auf jeden Fall zustande gekommen, fand ich, aufgrund einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit. Also da waren sie schon die bessere Mannschaft aus meiner Sicht. Und klar, in der zweiten Halbzeit hat man dann schon gemerkt, dass die Wolfsburg auch immer besser in Frage gekommen sind. Der FC hat das eigentlich gut wegverteidigt. Und auch, ich finde, auch mit Blick auf die Tabelle war das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Heimsieg, weil sonst hättest du nur 20 Punkte, was dich jetzt auch nicht unbedingt weiter nach vorne bringt. Von daher, glaube ich, war das gerade auch mit Blick auf die erste Halbzeit, glaube ich, kein unverdienter Heimsieg für den FC.
Nee, der Januar an sich, glaube ich, für die Kölner gegen die direkten Konkurrenzen, Mainz, jetzt Wolfsburg und Unentschieden gegen Heidenheim, ist jetzt nicht so eine schlechte Ausbeute. Und eher der VfL Wolfsburg-Fabi muss sich jetzt, glaube ich, jetzt mal wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie sie die nächsten Wochen weiter aufspielen wollen, gerade auch mit Hinblick, ob da nicht vielleicht auch nochmal die Trainerkarte gezogen werden muss.
Oder? Ja gut, den Joker haben sie ja schon ja, ja. In einer gewissen Hinsicht gezogen. Ne? Und ich glaube, am Trainer liegt es auch hier eher weniger, sondern es ist schon auch so, dass man sagen muss, da kommt auch immer relativ viel zusammen beim VfL. Mal ist es eine schlechte Leistung, mal ist es das Spielglück, was fehlt. Klar, jetzt hast du, glaube ich, am Wochenende müsste Dortmund, glaube ich, zu Gast sein. Und dann Leipzig macht es natürlich auch nicht wirklich besser. Aber ja, ich gebe dir recht, das sieht im Moment alles andere als gut aus.
4 aus 15 möglichen Punkten geholt, ne? Also wir reden jede Woche über den VfL Wolfsburg, ich bin es auch langsam ehrlich gesagt leid. Also wirklich viel Besserung ist da, glaube ich, momentan nicht in Sicht. Aber ich habe auch keine Idee, wie es da überhaupt besser werden soll. Wir reden jedes Mal über das Potenzial, was in der Mannschaft schlummert, aber ja, aber auch bei dem Spiel ein Punkt am Ende wäre eigentlich ja, verdient gewesen. Ne?
Ja, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Also es war jetzt keine Sternstunde vom FC, ne? Also dass wir uns hier nicht falsch verstehen.
Nee, das stimmt. Ja, auch keine Glanzleistung, fand mal wieder von der Frankfurter Eintracht statt am Samstagnachmittag. Ja, der beängstigende Negativlauf der Frankfurter setzt sich dann auch gegen Leverkusen durch. Setzt die 7. Niederlage im 7. Duell gegen die Werkself. Ja. Am Ende steht es 3-1 für die Leverkusener. War es, kann man glaube ich so, muss man so sagen, eher ein Trainingsspiel, ohne es jetzt ja, böse zu meinen.
Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit war die Eintracht gefühlt gar nicht da. Dementsprechend war die 2-0-Führung, glaube ich, auch verdient. Dann mit dem Anschluss von Koch, ab in der 50. glaube ich, war die Eintracht schon auch dran, vielleicht auf den Unentschieden zu spielen. Aber dann spätestens die gelb-rote Karte hat das Spiel dann natürlich dann auch in eine Ecke verschoben. Und von daher war es dann, oder hatte Leverkusen dann auch mit einem Mann mehr keine Probleme gegen die Eintracht. Also sie hatten schon eine kleine Phase, fand ich, die Frankfurter nach dem Anschluss, wo sie an dem Unentschieden dran waren. Aber dann die gelb-rote Karte war in dem Sinne auch spielentscheidend.
Ja, Fabio, und da kommt dann vielleicht wirklich nur noch, ja, ist nur noch eine Kopfsache, oder? Mittlerweile.
Ja, klar.
Würde ich jetzt mal so behaupten. Also auf Neutrainer, wer war es? Riera, der mir jetzt nicht so viel gesagt hat, wird ja verglichen mit Arteta und Guardiola. Viele Vorschusslorbeeren. Ja, was man so hört. ja, kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit zu. Ist ein Risiko, die Trainerverpflichtung?
Ja, nur da, würde ich sagen.
Ja, genau. Es ist eine mutige Entscheidung. Ich glaube, es ist auf einer Seite auch sympathisch, dass man nicht sich ja, an diesem Karussell bedient, dass man nicht wieder Marco Rose zu seinem x-ten Job in der Bundesliga verhilft oder einen anderen Trainer, der schon tausendmal in der Bundesliga war. Es ist eine mutige Entscheidung. Ich finde es auch gut, dass dieses Argument, was immer gesagt wird, es muss unbedingt ein deutscher Trainer sein, beziehungsweise ein Trainer, der die deutsche Sprache kennt. Ich glaube, die Zeiten sind gerade auch in Frankfurt vorbei. Da hast du schon einen Kader, der auch sehr international ist. Ja, und der ist ein sehr selbstbewusster Typ. Ich glaube, das sind die Spanier ja eh alle sehr, sehr, sehr präsent auf jeden Fall in der Kabine. Und in dem Sinne, es kann ja nur besser werden, wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, wo ja auch der vermeintliche Trainerwechsel oder die Interimslösung auch überhaupt nicht funktioniert hat, dass da ein frischer Wind einfach jetzt reinläuft und die zumindest die Rückrunde noch gerettet wird.
Ich glaube, wir können uns am Freitag, das ist ja das Eröffnungsspiel des 21. Spieltags bei Union, es wird, glaube ich, kein schönes Spiel werden. Da können wir uns, glaube ich, schon mal drauf einstellen. Ja. 11 von möglichen 20 Spielen, mindestens 3 Gegentore oder mehr kassiert die Frankfurter. Ne? Schon eine Hausnummer. Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter, Fabi. Der FCA ist wieder da. Punktet gegen den direkten Konkurrenten, Pauli. Positiver Lauf momentan des FCA.
Ergebnistechnisch auf jeden Fall. Allerdings, wer das Spiel gesehen hat, muss sagen, dass Pauli zumindest die erste Halbzeit schon auch meines Erachtens die bessere Mannschaft war und meines Erachtens auch höher hätte führen müssen. Am Ende der Rückkehrer mit einem Doppelpack, wie aus dem Drehbuch. Mhm. Und am Ende, das ist das, was im Moment zählt, sind es die 3 Punkte. Und sieh da, der FCA ist auf einmal wieder Elfter. Das kann man sich kaum vorstellen, ne?
Definitiv. Definitiv.
Auf jeden Fall qualifiziert sich auch Baum wahrscheinlich als Dauerlösung, die er eigentlich nicht sein will, glaube ich zumindest.
Ja, vielleicht lässt er da. Aber warten wir mal ab, wie jetzt die nächsten Wochen noch oder bis zum Saisonende, wo der FCA dann letztendlich einläuft. Ne? Ja, aber positive Trend geht weiter. Jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen. Gar nicht mal so schlecht, wenn man so 2-3 Spielchen hintereinander gewinnt. Plus die Bonuspunkte von letzter Woche, auch wenn es da schmerzt, Fabi, ne? Die waren natürlich auch Gold wert. Über eine Szene müssen wir auch da sprechen, der Elfmeter zum 1-0 für Pauli. Fabi, wir als ehemalige Verteidiger haben so Szenen früher des Öfteren auch über uns ergehen lassen müssen, spielen den Ball und vielleicht hat man es früher auch heute noch, vielleicht dann auch nochmal extra nochmal Bein ein bisschen nachgezogen oder so. Aber im 16er, ich weiß es nicht. Also ich hätte nicht gegeben. Also noch klarer kann Wolf den Ball, glaube ich, nicht spielen, oder?
Der Elfmeter ist eine Frechheit. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich unverständlich, jetzt auch am Wochenende, da waren mehrere Situationen dabei, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann. Auch hier in der Form, er spielt ja den Ball ganz klar erstmal weg.
Ja. Und dass das es dann kann selbst zu einem Körperkontakt im Nachhinein kommt, bleibt ja auch nicht aus. Ne? Aber der Wille war ja da, den Ball zu spielen. Es war ja jetzt nicht vorsätzlich, irgendwie den Gegner umzutreten oder sonst irgendwie. Also die Intention war ja ganz klar, Richtung Ball zu gehen. Ne?
Ja, er hat ihn ja auch gespielt. Eben. Und zwar ganz klar, also für jeden ersichtlich. Und da, meine Freunde, wenn man für sowas dann auch Elfmeter gibt, boah, ja, dann wird es eh irgendwann komisch.
Aber auch da, nach welchem Maß wird da entschieden? Ich verstehe es nicht. Du hast es angesprochen, der Ball wird ganz klar gespielt und der Kontakt findet ja wirklich erst deutlich zwei Sekunden später erst statt. Ne? Selbst wenn du dann Standbild machst, wo ja mittlerweile anscheinend viele drauf geiern, nur noch auf Standbilder zu gehen, anstatt auf die Dynamik. Ja, sorry, geht nicht. Absolut kein Verständnis für. Und da muss sich die Liga, die DFL, ganz schön was einfallen lassen. Also gerade wenn es dann im Hinblick auf Saisonendspurt hinläuft und dann solche Entscheidungen dann kommen, ja, Prost Mahlzeit. Wir kommen dann ja gleich noch zum Samstagabendspiel, Fabi. Da waren ja auch nochmal ein paar Szenen bei, ne? Also, so ein bisschen deine Meinung da, allgemein vielleicht auch.
Ja, es ist ja allgemein. Ich glaube, dass das an diesem Wochenende nochmal extrem war mit den Entscheidungen, die man dann teilweise gar nicht mehr verstehen kann. Dann wird der VAR eingeschaltet, dann mal nicht. Jetzt bei der Situation ja nicht. Also ich glaube, es fehlt so eine klare Linie. Und die einen Schiedsrichter verlassen sich immer auf den VAR, die anderen wollen ihn dann nicht mit hineinbeziehen in ihre Entscheidung. Wann nutze ich ihn, wann darf ich ihn nicht nutzen? Also das sind alles Themen, wo man auch gar nicht mehr wirklich durchsteigt. Aber ich glaube auch, dass wir wirklich dadurch auch einen massiven Qualitätsverlust haben in der Schiedsrichterszene, auch auf dem Top-Niveau, das muss man einfach sagen. Klar haben wir noch ein paar gute, auch international, aber spätestens am Samstagabend hat man gesehen, also dass da auch ein riesen Qualitätsverlust ist. Das ist im Moment ja auch, wie viele Schiri-Dokus gibt es? Tausende. Ich glaube, man sollte sich da erstmal wieder auf seinen Job konzentrieren. Und es ist immer am besten, wenn man gar nicht über die Schiedsrichter spricht, die auch gar nicht im Mittelpunkt stehen, weil desto mehr Hype du erzeugst, natürlich auch durch solche Dokus, desto mehr stehst du dann auch im Mittelpunkt. Und darum sollte es, glaube ich, nicht gehen bei den Schiedsrichtern.
Ja, vor allem, weil die Kameras ja noch den einen oder anderen St. Pauli-Profi eingefangen hatten, die ja da auch noch grinsend und kopfschüttelnd da standen, die selbst nicht mit dem Elfmeter gerechnet hatten. Selbst das ist ja schon dann immer ein Indiz dafür, ne? Also wenn die Spieler schon im Gefühl haben, ist eigentlich keiner und dann, naja, egal. So, eine Mannschaft, die sich von diesen ganzen Querelen und Sachen nicht aus dem Tritt bringen lässt, ist die TSG Hoffenheim. 5. Sieg in Serie, der 7. Heimsieg in Folge. Ja, es geht so weiter von Woche zu Woche. Ungefährdeter 3:1 Sieg gegen Union Berlin. André Kramaric mit Doppelpack. Vor der Pause, kurz nach der Pause, eigentlich die Weichen auf Sieg gestellt. Und das Spiel dann im Stile einer Spitzenmannschaft, eines zukünftigen Champions League-Anwärters nach Hause gespielt, Fabi.
Ja, also so viel hat jetzt Hoffenheim auch nicht wirklich getan, dass man sagen müssen. Kann, das war die spielbestimmende bessere Mannschaft, wenn das Ergebnis 3:1 dasteht, sehe ich nicht so. Ich glaube, Union hat dann vor allem zum Ende des Spiels hin auch noch mal ein bisschen mehr versucht zu machen. Das war dann zu wenig, weil es einfach qualitativ dann nicht reicht. Ja. Bei den Hoffenheimern geht im Moment echt wirklich richtig viel zusammen oder passt richtig viel zusammen. Man ist ziemlich effizient, das muss man auch noch dazu sagen, jetzt auch die ganzen letzten Wochen schon. Das sieht auch gut aus. In der Tabelle steht man super da. Jetzt am Sonntag nächste Woche spielst du bei den Bayern.
Das wird ein richtig geiles Spiel werden.
Wenn du da auch noch was mitnehmen kannst, dann wird auch der letzte Verein in der Republik verstanden haben, dass das nicht unbedingt gerade ein zufälliger Lauf ist, der hier stattfindet.
Richtig. Vor allem, du hast jetzt schon 6 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 5, wo Leipzig momentan ist. Ne? Und das ist schon eine
Hausnummer. Ja, da kommen wir ja auch gleich noch
zu. Da kommen wir auch noch zu. Das können wir auch gerne jetzt direkt machen, Fabi.
Dann muss aber der Sören auch mal was sagen, weil dafür wird er auch bezahlt, dass er hier mit.
Ja, Sören, Überraschung von den Mainzern in Leipzig.
Riesenüberraschung, weil man, glaube ich, auch deutlich unterstreichen muss, dass die Mainzer ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Da sieht man, glaube ich, wirklich, dass der Trainereffekt sich richtig ausgezahlt hat. dass die Neuzugänge eingeschlagen sind, zum Beispiel mit Silas, der dann das entscheidende Tor macht. Es war ein guter Auftritt, man muss aber dann auch sagen vielleicht, dass die Leipziger im Moment auch scheinbar nicht auf dem Level sind, in dem sie schon mal waren in dieser Saison. Klar, sie hatten mehr vom Spiel, sie hatten vielleicht auch die gefährlichen Chancen. Und nach der Führung, klar, war dann auch der Elfmeter sicherlich mehr als fragwürdig, der das Spiel dann so ein bisschen gedreht hat. Aber unterm Strich, glaube ich, ist es für die Leipziger, unabhängig jetzt vom reinen Ergebnis, eine Leistung, die nicht gut genug ist in der Bundesliga. Vor allen Dingen nicht gut genug ist, weil du dich halt von Samstag auf Samstag oder von Wochenende auf ein Spiel konzentrieren kannst und vorbereiten kannst. Von daher müssen wir eher negativer über die Leipziger sprechen.
Ja, da waren sich ja nach dem Spiel sowohl Ole Werner, David Raum und auch noch weitere Spieler eigentlich einig, dass es eigentlich das schwächste Spiel der Leipziger bisher in dieser Saison war. Das 6-0 gegen die Bayern jetzt mal ausgeklammert. Ja, Mainz gewinnt da verdient. Die Leipziger haben alles eigentlich vermissen lassen, hatte Ole Werner hinterher auch gesagt, behäbig, lethargisch im Aufbau. Alle zweiten Bälle eigentlich hergeschenkt, nicht auf die zweiten Bälle gegangen und ja, auch in den Zweikämpfen, da waren die Mainzer deutlich griffiger. Und ja, kommt natürlich noch mit hinzu, auch das 1-0 der Mainzer, da wären wir, glaube ich, bei der nächsten Szene. Unglücklich von Raum, trifft da Philipp Tietz an. Ob man den geben, ja, kann man geben, ne? Aber ob man ihn wirklich geben muss, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ja, und dann das 2-1 von Silas. Sorry, Fabi, du auch, hier nehme ich dich auf als Verteidiger. Spätestens, wo er am zweiten vorbei ist, beim dritten muss er liegen, oder?
Ja.
Ist da slalommäßig da durchgegangen, ne, durch die Leipziger Defensive. Also war schon ein kleines Geschenk da für die Mainzer. Bisschen bitter natürlich dann auch. Ja, jetzt wurde bekannt, Hollerbach, Achillessehne gerissen. Aber da, was man so liest, wollen die Mainzer wohl auch nochmal tätig werden und einen alten Bekannten da zurückholen, mit dem Urs Fischer schon zusammengearbeitet hat in Berliner Zeiten. Eventuell sehen wir dann Geraldo Becker sogar nochmal in der Bundesliga. Habe ich eigentlich immer ganz gern gesehen bei Union. Hätten dann natürlich zwei schnelle Raketen dann auf den Außen mit Becker und Silas. Ich glaube, wir können festhalten, in der Form, Sören, Mainz definitiv kein Abstiegskandidat.
Nein, und das waren sie ja in dem Sinne auch vorher nicht. Klar, da haben die Ergebnisse nicht gestimmt, die Leistung auch nicht, aber die Mannschaft ist gut genug, um in der Bundesliga mitzuhalten. So, und wenn der Trainer halt klickt mit den Spielern, jetzt, die jetzt dazugekommen sind, ich glaube, dass das Wintertransferfenster jetzt auch sehr wichtig war, einfach nochmal um Spieler dazu zu holen, die sich präsentieren wollen, die letzten Monate eben nicht miterlebt haben und einen frischen Wind reinbringen. Und von daher sind die Mainzer eher das Team, glaube ich, was am formstärksten ist im Tabellenkeller. Mhm. Ja.
Gut, dann können wir den Samstagnachmittag soweit, glaube ich, schließen. Und dann kommen wir zum Nord-Süd-Klassiker zwischen dem HSV und den Bayern. Und da, Fabi, muss ich sagen, ich habe die Bayern in dieser Saison in keinem Spiel so viel lamentieren gesehen wie an diesem Samstagabend. Zu Recht, zu Unrecht. Mit sich unzufrieden, mit der Schiedsrichterleistung unzufrieden, kam alles zusammen.
Ja, also grundsätzlich habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt an dem Samstagabend, zumal es auch noch mein Ehrentag war, an dem ich mir sicherlich auch 3 Punkte hätte gewünscht, aber das ist dann so, meistens kommt es dann anders, als man sich es eigentlich wünscht. Man muss aber auch sagen, dass selbst ich auch, der mittlerweile sehr relaxed die Spiele gucken kann, auch wenn sie nicht gut laufen, in der einen oder anderen Situation schon wirklich an mir selbst gezweifelt habe, ob ich Wahrnehmungsprobleme habe bei der einen oder anderen Entscheidung. Und fangen wir am besten mal bei dem Elfmeter für den HSV an. Also vielleicht vorab muss ich sagen, am Ende hat sich der HSV auch verdient, diesen Punkt, wenn man alles zusammenrechnet. Es kam natürlich auch alles zusammen für den HSV, was zusammenkommen muss an dem Tag. Von daher sollte es jetzt keiner falsch verstehen. Aber allein auch der Elfmeter zum 1-0. Bayern-Fan hin oder her, aber jeder, der auch einigermaßen neutral so ein Spiel anguckt, der muss sagen, wenn du dafür Elfmeter pfeifst, dann hättest du in dem Spiel mindestens noch 2 andere auch noch pfeifen müssen.
Richtig, das stimmt.
So viel mal vorab. Dann gab es noch so ein paar strittige Situationen, wo man wirklich ja, ich sag mal, hier ganz am Ende die Situation mit Stanisic zum Beispiel. Ja, dann, da wird es dann offensichtlich, dass der Schiedsrichter schon auch eine Rolle einnimmt für das Spiel. Und auf der anderen Seite muss man den Bayern einfach hier auch ja, anrechnen in einer gewissen Hinsicht, dass sie selbst schuld sind, das Spiel nicht früher zugemacht zu haben. Die Chancen waren auch da, weil die höhere Anzahl an hochkarätigen Chancen oder guten Chancen hatte der FC Bayern. Die wurden dann entsprechend nicht genutzt. Und dann hast du zweimal gut den Elfmeter, aber beim zweiten Tor einfach auch recht schlecht verteidigt. Und dann kommt eben das eine zum anderen. Und fairerweise muss man dann, glaube ich, auch sagen, wenn man so betrachtet, was die Bayern für ein Programm hatten jetzt im Januar, ich glaube 7 Spiele in 20 Tagen, tut der Februar jetzt ganz gut. Und was mich am allermeisten eigentlich dann nach Spielende gefreut hat, war, dass es jetzt nur noch 6 Punkte sind und zum allerersten Mal, und das hört sich jetzt vielleicht echt komisch an für alle, die zuhören, ich der Meinung bin, dass der FC Bayern genau in der richtigen Phase jetzt so ein bisschen der Motor stottert und mit dem Februar jetzt alle Zeit der Welt hat, um sich für die heiße Phase wieder in Form zu bringen, in der man schon im Oktober und November war.
Mhm. Und wachgerüttelt, ne?
Genau, und jetzt kommen die Jungs, Musiala, Davis und so weiter, Ito kommen langsam zurück. Und nach wie vor ist da, glaube ich, was Unglaubliches am Potenzial in der Kabine vorhanden. Und da tut eben so eine Delle, die jetzt aus den letzten 2 Wochen, vielleicht gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein, wenn man dann gleichzeitig auch noch weiß, dass der Hauptkonkurrent Dortmund in der Champions League zweimal noch unter der Woche ran muss, unter anderem einmal vor dem Topspiel schlechthin, sich aber nicht schonen kann, weil es auch für den BVB um sehr viel geht, vor allem in der Champions League. Von daher freue ich mich ehrlicherweise auf den Februar und vor allem eben auch auf das Topspiel Ende Februar Bayern gegen Dortmund.
So, jetzt hat der Fabi schon viel vorweggenommen. Wie sind die Bayern in die Situation gekommen? Muss man eventuell mal Vincent Kompany hinterfragen? Jetzt das x-te Mal auch wieder mit vielen Wechseln, was zum Teil auch verständlich ist. Will ja jeden weiter seine Spielpraxis geben und bei Laune halten. Waren jetzt vielleicht auch die Spiele, aber da haben sich einige Spieler mit Sicherheit nicht so wirklich für weitere Aufgaben empfohlen.
Oder für eine Vertragsverlängerung vielleicht.
Oder auch das vielleicht.
Nein, ja, also ich glaube schon, Hauptgrund war auch einfach jetzt in den letzten Wochen das Programm. Das muss man auch einfach sagen. Es ist ja nach wie vor so, dass die Bayern jetzt nicht die breiteste und bestbesetzte Bank haben, auch wenn jetzt gegen Hamburg Musiala auf der Bank sitzt, aber der braucht ja auch noch Zeit. Also ich glaube, dass sie unterm Strich schon mit dem Punkt gut leben können, weil im Moment hast du halt dann eben auch die Spiele, wo jede Mannschaft dann eben ihre 100% raushaut, wo der FC Augsburg letzte Woche einfach auch einen absoluten Glückstag erwischt hat. Und jetzt beim HSV war es ja ähnlich. Also die Bayern hatten ja schon ihre Chancen. Und unter normalen Umständen geht das Spiel dann vielleicht halt 3-1 aus oder 4-1. Aber es war dann halt so ein Tag, wo du dann eben nur so einen Punkt mitnimmst, wo die Entscheidungen vielleicht dann auch nicht immer so für dich gelaufen sind. Aber unterm Strich, glaube ich, passt das Ergebnis schon ganz gut rein in die Wochen, die Bayern hatte. Mhm. Und von daher musst du damit auch gut leben können.
Bei welchem Stand war das, wo Davis quasi auf der Linie gerettet hat, wo Neuer schon geschlagen war? Wo der HSV nur noch...
2-2 stand es da.
2-2 stand es da? Ja, okay. Gut.
Ja gut, aber das ehrlicherweise muss man ja auch sagen, man kann jetzt auch das Argument anbringen, andere Vereine hatten das gleiche Programm, vor allem die Champions League-Teilnehmer und Europa League-Teilnehmer. Ja, das stimmt. Wenn ich aber dann die Ergebnisse anschaue, was beispielsweise Leverkusen und Dortmund in der Champions League abgeliefert haben... Und ehrlicherweise, ich habe auch das Spiel der Bayern am Mittwoch in Eindhoven gesehen. Ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, im Normalfall wäre das der gleiche Spielverlauf auch am Samstag beim HSV gewesen. Aber es kamen halt wirklich sehr viele Dinge zusammen. Du hast ein paar Spieler, die, so wie ihr gerade jetzt auch gesagt haben, vielleicht auch die ein oder andere Chance jetzt nicht in dem Ausmaße genutzt haben. Lennart Kahl zum Beispiel wirkt ein bisschen überspielt. Mhm. Serge Gnabry hat ein bisschen an Magie verloren. Aber ich glaube, und also zum einen ist auch diese dämliche Diskussion Invincible vorbei. Alle, die die ganze Zeit immer am Heulen waren, dass die Bundesliga so wenig spannend ist, der soll auf die Tabelle gucken, sowohl nach hinten als auch nach vorne. Jetzt sind es Gott sei Dank nur noch 6 Punkte. Jetzt hört das Gequatsche endlich mal auf. Und kann ich mich eigentlich nur nochmal wiederholen, diese Phase, die die Bayern jetzt haben, lieber bitte im Ende Januar, Anfang Februar als im März, April, wenn es um alles geht. Und deswegen glaube ich, dass es echt ganz gut so war. Und klar, jetzt hast du noch Hoffenheim, da wird auch nochmal die ganze Republik hoffen, dass sie stolpern.
Ich wollte gerade sagen, da wird es ja nur noch 3 bis 4 Punkte Rückstand sein nach dem Sonntag.
Ja, aber genauso, und da muss man fairerweise auch sagen, wer jetzt die letzten Wochen Dortmund-Spiele angeguckt hat, und wir werden jetzt gleich auch nochmal drüber sprechen, der weiß, dass das sehr oft auf Messerschneide ist, was der BVB da spielt. In der Champions League wird es bitterböse bestraft, siehe Tottenham, siehe Inter. Und jetzt am Wochenende hattest du Glück, dass es vielleicht auch nur der kleine erste FC Heidenheim war. Aber auch hier ist davon auszugehen, dass die Verfolger ihre Punkte lassen werden. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann muss man auch alles zusammenfassen und sagen, wäre ja auch gar nicht so schlimm, wenn es irgendwo zwischen 3, 4 und 6 Punkten wäre, wenn die Bundesliga ins absolute Topspiel des Jahres geht, Ende Februar, oder?
Nee, da wären wir, glaube ich, alle sehr mit zufrieden. So, noch ein Satz von mir, was die Belastung angeht, Fabi. Ich hatte den Vergleich gestern auch, wir haben ja, glaube ich, wahrscheinlich auch alle die Handballer gesehen. Die haben auch ihre 8 oder 9 Spiele jetzt in 18 Tagen gehabt. Also diese Ausrede mit Belastung und sowas alles, wir gucken US-Sport, also da soll mir mit dem Fußball keiner mitkommen. Also das interessiert mich auch nicht, das nehme ich auch nicht für voll, solche Aussagen.
Also weiß ich nicht, ehrlicherweise, weil es, glaube ich, eine andere Art von Belastung ist. Und selbst beim Handball, ich bin kein Fachmann, aber auch da war zu sehen, dass die letzten 10 Minuten der deutschen Mannschaft gehörig die Puste ausging, meines Erachtens, und Kräfte schwanden in einer gewissen Hinsicht. Und ja, ich glaube schon halt auch, dass das von der Belastung her schwer ist, miteinander zu vergleichen.
Okay, gut. So, Sören, Sonntag. Fabi hat die Verfolger angesprochen. Ein Verfolger, der ja 26 mehr als gut unterwegs ist. 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden. Auch wenn es jetzt quasi auf den letzten Drücker war, ist der VfB Stuttgart.
Ja, mit einem absoluten verdienten Heimsieg gegen Freiburg, auch wenn das Ergebnis mit 1-0, glaube ich, recht recht knapp klingt. Es war nicht knapp vom Spielverlauf her. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hätte Undav, weiß nicht, 3 oder 4 Mal das Tor treffen müssen. Da hätte der VfB schon gewinnen müssen. Da war Noah Tobolo von Freiburg, war über das gesamte Spiel, glaube ich, der beste Freiburger. Ja, und am Ende verdienen sie sich dann halt diesen Sieg kurz vor Abpfiff mit Demirovic. Und es war ein absolut verdienter Sieg. Sie spielen im Moment wirklich einen guten Fußball, spielen sich Chancen raus und stehen zu Recht, glaube ich, auf dem 3. Tabellenplatz.
Definitiv. Jetzt unter der Woche das unangenehme Spiel in Kiel. Da kann man aber davon auch ausgehen, dass der VfB sich da wahrscheinlich durchsetzen wird und dann mit Pauli und Köln in den nächsten 2 Spielen auch alles machbare Aufgaben. Sebastian Hoeneß hat da auf jeden Fall momentan einen ziemlich guten Motor am Laufen, würde ich sagen. Ne? Fabi, bei dem Spiel vielleicht noch was? Oder soweit? Möchtest du lieber zum Abschluss des Spieltages kommen direkt?
Genau.
Gut, der BVB gewinnt wieder. Und auch wieder mal knapp.
Bin ich jetzt dran? Deine Vorlage.
Das war die Vorlage für dich, Fabi. Wir müssen es wieder aufnehmen. Die Qualität, die Art und Weise. Am Ende hat Niko Kovac wieder recht behalten. Ne? Sieg ist Sieg.
Ja, bisher auch mit Pfiffen, glaube ich, wieder mal begleitet. Gehört ja mittlerweile auch dazu im Signal Iduna Park. Was soll man dazu sagen? Also ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Also du kannst im Fußball, ist nach wie vor und bleibt auch für immer ein Ergebnissport. Deswegen ist es schwierig, Kritik da jetzt auch anzubringen. Im Moment in der Bundesliga schaffen sie es, die Spiele irgendwie über die Runden zu bringen. Wenn ihr mich aber fragt, ist es absolut nicht überzeugend, in keinster Weise. Ich kann mich an Das letzte gute Bundesligaspiel des BVB kann ich mich ehrlicherweise gar nicht dran erinnern. Also wo ich wirklich sage, doch, letzte Woche gegen Union das 3-0. Das war, glaube ich, eine Ausnahme. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwer, behäbig auch teilweise, wie man da durch die Liga pflügt. Ich glaube, jedes Spiel ist schwierig. Das kostet auch immer Kraft. Und von daher bin ich echt gespannt, wie das auf Dauer oder auf Strecke jetzt auch mit der weiteren Belastung in einer gewissen Hinsicht weitergeht. Und mein Gefühl ist tatsächlich, dass die Stimmung wahnsinnig schnell kippen kann. Und da reichen einfach 2-3 Ergebnisse in Folge, die vielleicht nicht so gut sind. Das Abschneiden in der Champions League, Atalanta Bergamo, du bist aus dem Pokal nämlich raus, Wolfsburg jetzt am Wochenende. Es ist alles, hängt irgendwie gefühlt am seidenen Faden, finde ich, als Außenstehender.
Ja. Unterm Strich aber, Sören, muss man festhalten, Fabi hat das Pokalos angesprochen, läuft die Saison eigentlich jetzt mit 13 Spielen umgeschlagen, so wie eine normale BVB-Saison eigentlich läuft. Du bist in Reichweite zu den Bayern, bist in der Champions League auch noch weiterhin gut dabei. Pokal war unglücklich gegen Leverkusen. Ja gut, die Spielweise reden wir schon seit Monaten drüber, aber eigentlich ist fast alles so wie immer.
Ja, ich wollte gerade sagen, also im Prinzip kannst du diesen Text auch 1:1 auf das umwandeln, was Niko Kovac immer sagt, vor dem
Spiel, nach
dem
Spiel. Ja gut, aber Jungs, jetzt muss ich einmal kurz unterbrechen. Wenn das alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, würde ich aber auch gleichbedeutend, würde das heißen für mich, dass am Ende der Saison der BVB wieder mit leeren Händen dasteht.
Ja. Zwangsläufig.
Ja. Ja. Ja, also das ist ja auch, glaube ich, der Take, den Niko Kovac immer wieder aufzieht. Als er gekommen ist, wo der BVB stand, zu dem Zeitpunkt, was er jetzt daraus gemacht hat, plötzlich Platz 2, sie wollen nur die Champions League erreichen. So, aber auf dem anderen Blatt steht eben dann so Nico Schlotterbeck, der dann eben nach dem Spiel sagt, okay, es sind nur 6 Punkte, lass uns angreifen, wir wollen Meister werden. So, und das war schon ganz am Anfang der Saison. Ich glaube, Maxi Bayer war es, der dann nach irgendeinem Sieg gesagt hat, okay, klar wollen wir Meister werden. Und das wiederum dann von Niko Kovac einkassiert wurde. Also es gibt diese zwei Strömungen, wenn man die Fans nimmt, die sind ganz klar bei Schlotterbeck oder bei Bayer. Die wollen auch spektakulären Fußball sehen. Ja, aber die Bosse scheinen im Moment eher daran interessiert zu sein, dass sie ihre Ziele mit der Champions League erreichen. Und das ist Platz 2, Platz 3. Und damit sind sie dann zufrieden. Ob die Spielweise gut ist, scheint diese Saison eben auf einem anderen Blatt zu stehen. Aber ich glaube schon, dass, na, ihr habt es richtig gesagt, es braucht nur 1-2 Spiele, dann kippt es vielleicht, dann fliegst du gegen Atalanta raus und dann ist es eine ganz andere Stimmung und dann wird sich Niko Kovac auch spätestens zur neuen Saison nicht mehr halten.
Okay. Aber ich nehme das mal auf, was du gesagt hast, denn ich habe mich die Woche mit jemandem unterhalten, der kam dann ins Gespräch, Hardcore-Dortmund-Fan und Dauerkarte seit x Jahren Südtribüne, der sagte auch, mir ist das scheißegal, wie du es auch schon angesprochen hast, ob wir Zweiter, Dritter oder Vierter werden. Es geht eigentlich nur um den Platz hinter den Bayern, dass man sich für die Champions League qualifiziert. Und da sagt er, ob ich da jetzt ein Spiel mehr oder weniger in der Saison verliere, ist mir auch drittens egal, aber ich will geilen Fußball sehen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich will unterhalten werden, ich will von mir aus ein 4-3 haben, aber geilen Fußball haben und nicht nur diesen Ergebnisfußball. Man kann es nicht allen recht machen, klar, aber wenn man schon die Einstellung hat, so nach dem Motto Best of the West, gut, okay. Kann man auch mitgehen, ne? Aber auf Dauer, wenn du keine Ziele vor Augen hast, dann darfst du auch nicht meckern, wenn es für ganz oben nicht reicht, ne?
Ja, und seien wir ehrlich, mit der Mannschaft kannst du auch besseren Fußball spielen. Also unabhängig jetzt von den Ergebnissen, schau dir doch die Mannschaft an. Also mit denen kannst du doch Fußball spielen, auch offensiveren Fußball spielen. Aber die werden halt gehemmt und das liegt dann eben an einer Personalie. Ich will jetzt auch nicht mal auf den Trainer draufhauen, aber ich glaube schon, dass, klar, die Fans haben immer guten Fußball verdient, klar, aber ich glaube auch, dass die Spieler, die in dem Kader stehen, ich glaube, Joe Bellingham ist nicht dafür gekommen, um 90 Minuten nur hinten drin zu stehen, sondern das sind alle Spieler, die Fußball spielen wollen und ich glaube auch, dass man das auch langsamer umsetzen müsste.
Ich habe die Woche, war es irgendwo eine Textpassage gelesen, ob man sich nicht mal hinterfragen muss oder ob ihr da mitgeht. Ist das eine BVB-Mannschaft oder beziehungsweise eine der schlechtesten BVB-Mannschaften der letzten Jahre, fußballerisch, wenn er so zurückdenkt? Was, so vom Gefühl her, würdest du da sagen?
Also, was ich halt vielleicht noch sagen muss, wenn es diese Aussage von dem Hardcore-eingefleischten BVB-Fan, ja, das ist halt für mich tatsächlich, sind genau die, die auch Bengalos zünden, wo ich auch noch nicht verstanden habe, warum, wieso, weshalb oder warum das so toll ist. Am Ende des Tages hast du natürlich als BVB auch den Anspruch, Titel zu gewinnen. Und man kann nicht immer alles auf einmal haben, weil ich genauso auch glauben würde, dass genau so ein Fan auch, wenn der BVB nochmal Fünfter werden würde, irgendwelche anderen Gründe hätte, zu schimpfen. Es geht einfach darum, glaube ich, im Moment wirklich auch die eigene Identifikation wiederzufinden, was den BVB ausmacht. Dieses ganze Palaber, welchen Fußball der BVB spielen muss, ist, glaube ich, auch hinfällig. Der größte Fehler, glaube ich, der im Moment gemacht wird, ist, dass beim BVB ehrlicherweise vieles darauf hindeutet, dass die Mannschaft nicht unbedingt ein neues Gesicht bekommt, beziehungsweise auch so aufgebaut wird, dass zukünftig vielleicht ein Stück weit mehr möglich ist in Form von Pokalen oder Wettbewerben, die man gewinnen kann. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Gerüchte rund um den BVB, man will jetzt doch wieder mit Julian Brandt verlängern, man will mit Emre Can verlängern. Aber das sind ja genau auch die Gründe, warum der BVB Jahr für Jahr immer als Vierter, Fünfter oder vielleicht jetzt dieses Jahr mal als Zweiter ins Ziel marschiert. Und dann muss man aber auch ganz ehrlich sein, dass es für den FC Bayern nicht reicht dieses Jahr und alle anderen Mannschaften, die du im Moment hinter dir lässt, so krasse Probleme haben, dass sie einfach einen wahnsinnigen Aderlass im Sommer hatten, weil Leverkusen nicht mehr Leverkusen ist und Leipzig nicht mehr Leipzig. Und der BVB jetzt einfach irgendwo gefühlt zwischen zwei Stühlen hin und her sich bewegt. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Also man muss schon auch für sich dann einmal wieder zum Ursprung zurückkehren und sagen, das ist das, was wir als Verein sein wollen, das ist der Fußball, den wir spielen wollen. Und man kann aber nicht immer alles auf einmal haben. Du kannst nicht Niko Kovac haben, der die Mannschaft wieder als Vizemeister ins Ziel bringt und gleichzeitig dann aber sagen, dafür möchte ich aber lieber zweimal in der Saison 6-0 gegen irgendjemanden gewinnen, aber ich bin auch damit zufrieden, wenn ich nur Vierter oder Fünfter werde. Das ist doch Schwachsinn.
Das ist totaler Schwachsinn. Wir sind ja hier auch nicht bei Wünsch dir was, ne?
Eben.
Von daher. So, Wünsch dir was, Sören. Zweite Liga wünsche ich mir von dir. Hol uns doch mal ab. War wieder einiges geboten am Wochenende. Und es wird immer enger, egal ob oben oder unten.
Absolut. Ich glaube, es fing schon am Freitagabend an mit dem Spiel Magdeburg-Hannover, das ja auch wirklich für oben und unten ausschlaggebend ist. Da haben die Hannoveraner, glaube ich, wirklich drei Big Points gesammelt, um ja oben dran zu bleiben. Der Sieg war schon wichtig, gerade mit Blick auf die anderen Ergebnisse. Ja, am Samstag können wir oder müssen wir natürlich über das Derby im Ruhrgebiet sprechen. Der VfL gewinnt ja durchaus verdient mit 2-0 gegen FC Schalke, die ja scheinbar irgendwie noch nicht so wirklich in der Rückrunde angekommen sind. Nee. Trotz Edin Dzeko und Co. Jetzt Stand heute soll ja auch der Wechsel von Silla nach Amerika geplatzt sein. Also die Einnahmen scheinen noch nicht da zu sein. Also geht es im Moment auch wieder eher drunter und drüber. Ja, und dann natürlich Elversberg, die 3-1 auf dem Betzenberg gewinnen. Und ja, dann sicherlich auch wichtige Punkte geholt haben, jetzt den zweiten Platz belegen hinter Schalke, nur ein Punkt hinter Schalke. Und am Sonntag, glaube ich, waren es ähnlich wichtige drei Punkte für die Fortuna aus Düsseldorf.
Ja, die Fortuna hat sich da auch wieder nach einem 0-1 Rückstand zur Halbzeit, in der zweiten Halbzeit dann doch nochmal gestrafft und am Ende war es dann auch im Platzverweis, spielte dann natürlich noch ja, mit in die Karten der Fortuna, war es dann mal wieder Itten, der dann das Tor in Überzahl machte und die Fortuna dann zu einem 2-1 Heimsieg schießt. Ja, auf Platz 13 ist geschwungen, 23 Punkte sind auch nur drei Punkte auf Rang 16, aber das ja, sieht zumindest schon wieder ein bisschen positiver aus. Vor dem Spieltag waren sie, glaube ich, auf Platz 16, also von daher, ja, gut. Bei Lautern vielleicht noch ganz bitter, Sören Pretanić, der beste Spieler, ja. Achillessehne gerissen. Lautern kann sich da, glaube ich, jetzt auch ja, so langsam aus in den Aufstiegsträumen ja, verabschieden. Und
ja, ich glaube,
ja. Berisha ist da, kommt von Hoffenheim wohl, wird da ausgeliehen. Ja. Und ansonsten, ja, alles wie immer eigentlich, wie Fabi so schön sagt, ne? Immer schön eng zusammen. Spannend, zweite Liga. Und das wird uns, glaube ich, auch noch die nächsten Wochen so weiter begleiten. Aber so vom Momentum her, Fabi, was sagst du zu Hertha? Jetzt mit 31 Punkten ist eigentlich auch der Zug abgefahren, so vom Gefühl her, ne?
würde ich jetzt erstmal abwarten, weil in der zweiten Liga reicht ja auch momentan ein Lauf von 3-4 Spielen am Stück. Hm. Bist du wieder vorne mit dabei. Die vorne stehen, haben jetzt, glaube ich, erst war es Elversberg, jetzt ist es Schalke. Ich glaube, da ist noch alles drin, selbst auch wenn du 6-7 Punkte im Moment noch hinten dran bist.
Meinst du wirklich? Okay.
Ich glaube schon, ja, tatsächlich.
Also gerade bei der Hertha, die letzten Spiele, oh, da sehe ich jetzt gerade, kommenden Samstag Elversberg gegen Hertha, also spätestens, wenn die Hertha da, dann glaube ich, nicht dreifach punktet. Boah, okay. Was haben wir noch? Darmstadt Samstagabend gegen Lautern. Die Darmstädter haben mir zweite Halbzeit gegen Hertha auch richtig gut gefallen, also gerade im Offensivbereich musste die wirklich, glaube ich, echt bis zum Schluss auf der Rechnung haben. Ja. Gut. Gewinner des Spieltages, Jungs. Ja, jetzt ist schwierig, ne?
Schwierig.
Ich will nicht alles vorwegnehmen, aber dann, wenn ich anfangen darf, dann ist es für mich eben Urs Fischer mit Mainz 05, weil sie wieder mal bei einem vermeintlichen Top-Team Punkte holen, bei Bayern Punkte geholt, jetzt wieder in Leipzig und ja, ein Stück weit ja, zumindest den Relegationsplatz bekleiden und wenn es so weitergeht, wahrscheinlich schon am kommenden Wochenende eben nicht mehr auf diesem stehen werden.
Gut, Sören, ich springe Fabi mal zur Seite. Ja. Ich gehe auch Richtung Mainzer Seite und ich nehme mal was ganz Besonderes. Ich nehme Stefan Bell, 34 Jahre, auch dieses Jahr wieder schon mit 16 Einsätzen und all seine 300 Spiele, die er bisher gemacht hat für die Mainz, sind alle für Mainz gewesen. Urgestein in Mainz und immer noch voll im Saft, Stefan Bell. Und jetzt bist du dann.
Jetzt bin ich dran. Da nehme ich den VfB aus Stuttgart, der im Moment wirklich auf einer guten Welle Bahn ist und verdient, glaube ich, jetzt auch gegen Freiburg gewonnen hat. Von daher ist der VfB Stuttgart.
Ja, sehr schön. Perfekt. Und dann nehmen wir noch die beiden Spiele im DFB-Pokal. Der Fabi hatte mich ja schon informiert, ist leider wieder gestreckt auf 2 Wochen die Spiele. Also haben wir diese Woche nur 2 Spiele. Fabi, Leverkusen zu Hause, Heimspiel gegen Pauli. Selbstläufer?
Ja, 3-0.
3-0. Ja, und Sören, der VfB, wie gesagt, in Kiel?
Ja, Kiel auch, glaube ich, nicht in der Top-Verfassung. Von daher würde ich sagen 3-1 für den VfB.
Gut, also Favoritensiege.
Ja.
Ja, sehr schön. Perfekt. Kaum ist der Sören wieder dabei, knacken wir die 1-Stunden-Marke. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht wieder mit euch Jungs. Ich wünsche euch eine angenehme, ruhige Restwoche.
Ebenfalls. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.